Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden darüber.
Heute mit uns, Mimi und Sandra. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams. Dazu gehören auch noch Nora und Maria.
Letzte Woche waren wir zu viert bei der Podcast-Nacht zu hören. Das war richtig besonders für uns und heute geht's gleich mit einer regulären Folge weiter.
Was los, Sandra?
Was los, Mimi?
Ich würde sagen, wir bleiben dabei und fangen mit Speed-Dating an, oder?
Gerne doch. Speed Dating. Mimi, es ist ja jetzt wieder schöner und ich bin schon so am Überlegen, was ich im Sommer machen möchte. Und meine Frage ist, was ist dein perfekter Sommerurlaub? Wie schaut der aus?
Am liebsten fahre ich irgendwo hin. Ist eigentlich wurscht, ob See, Meer oder Berge. Einfach irgendwo hin, wo nicht viel passiert, wo ich einfach nicht viel FOMO habe. Am liebsten einfach so irgendeine Hütte oder ein Haus oder eine Wohnung, wo ich ein bisschen abseits bin, also nicht in der Stadt, sondern halt wirklich in der Natur und einfach mal nichts machen kann.
Traumhaft.
Ja, ich freue mich schon.
Was war deine Go-To-Lunchbox in der Volksschule? Wie hat die Jause von der Mimi ausgeschaut?
Boah, das ist ein komplexes Thema. Manchmal habe ich nämlich Essen gehabt, was quasi von meiner Mama war und dann vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen anders gerochen hat, weil es halt Filipino-Food war. Dafür habe ich mich geschämt lange, was ich heute sehr schade finde. Deswegen habe ich dann meistens, wenn ich es geschafft habe, überhaupt was mitzunehmen, einfach ein Brot mit Butter und Käse oder so gegessen. Okay, du bist dran.
Schieß los.
Wenn du für einen Monat einen völlig anderen Job ausprobieren könntest, ohne Ausbildung, Umschulung, einfach quasi so von heute auf morgen, welcher wäre das?
Ich glaube, ich würde voll gern irgendein Handwerk machen, also wirklich irgendwas, wo man mit den Händen arbeitet. Und das Erste, was mir so reinschießt, ist eigentlich irgendwie Tischlerin, weil mein Papa ist Tischler und ich fand das immer mega faszinierend, wenn der das in der Werkstatt, du baust halt was. Ich glaube, es ist auch voll die meditative Arbeit. Du musst nicht so viel, weil in unserem Job muss ich sehr viel reden, sehr viel mit Menschen und da kannst du für dich Musik anmachen, was mit den Händen arbeiten und du hast so ein fertiges Produkt. Also ich glaube sowas in die Richtung.
Und dann kannst du einen schönen Sessel machen.
Ja.
Voll nett. Okay, wann hattest du das letzte Mal einen Moment, wo du dir dachtest, warum machen wir eigentlich so ein großes Ding aus Aussehen?
Ich glaube, die bessere Frage wäre, wann war der letzte Moment, wo ich mir nicht dachte, weil gefühlt habe ich, jeden Tag denke ich auf irgendeine Art oder Weise über mein Aussehen nach, glaube ich. Auch gerade jetzt so ist ja diese Red Carpet Season. Also wir sehen ja ganz viel auf TikTok und Instagram von den ganzen Outfit-Looks der Celebrities und Stars. Und sehr viele Videos auch, wie dünn viele Schauspielerinnen geworden sind. Also ich denke da an Emma Stone, an Kelly Osbourne, wo wieder das Aussehen von Frauen für Videos quasi zersetzt wird. Also ich glaube, es gibt mehr Momente, wo ich mir über mein, oder nicht nur über mein Aussehen, aber generell über Aussehen Gedanken mache, als nicht. Weißt du, wie ich meine? So,
ja, ich checke.
Es ist gerade wieder so irgendwie extrem Thema, diese ganzen Körperbilder und wie wer ausschaut.
Ja, ich glaube, deswegen wäre es gut, heute drüber zu reden.
Ich glaube auch.
Wir haben gerade rund um den 8. März wieder viel über Gleichberechtigung und feministische Kämpfe gesprochen. Ein Thema, das dabei immer wieder auftaucht, sind auch Körpernormen. Wer darf wie aussehen, wer wird bewertet, wer steht unter Druck und wer profitiert davon. Deswegen haben wir heute einen Special Guest bei uns im Studio. Elisabeth Lechner ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin, die unter anderem über die Themen weibliche Körper, Body Positivity und gesellschaftliche Normvorstellungen lehrt und publiziert. Liebe Elli, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Unsere Feeds sind gerade voll von Videos, wo es geht um schlank sein, wie wird man schlank, Promis, die plötzlich sehr dünn sind. Und wenn man jetzt halt auf Social Media scrollt, hat man gerade das Gefühl, dieses extrem dünne Schönheitsideal ist wieder zurück. Täuscht dieser Eindruck oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass der Eindruck auf keinen Fall täuscht. Also ich glaube, dass wir aus heutiger Perspektive sagen können, dass wir den Höhepunkt der Body Positivity Bewegung, die sich ja dafür eingesetzt hat, dass alle Körper so akzeptiert werden, wie sie sind, leider hinter uns haben. Ich würde den in den 2010er Jahren verorten und wir sehen aktuell das Pendel auf jeden Fall zurückschwingen in Richtung eines sehr jungen, dünnen, weißen Ideals. Also das lässt sich einerseits basierend auf unser aller Eindruck feststellen, andererseits aber auch mit wirklich konkreten Zahlen. Also wenn man den Vogue Inclusivity Report hernimmt, der immer schaut, wer läuft gerade über die Laufstege in der Modewelt, dann sehen wir, es gibt quasi keine Plus-Size-Models mehr. Es wird auf Diversitätskategorien überhaupt keine Rücksicht mehr genommen. Also wir haben diese minimale Abweichung, die erlaubt war in den 2010er Jahren, selbst die scheint jetzt nicht mehr möglich.
Aber heißt es, dass Body Positivity einfach ein Trend war?
Ich würde sagen, wenn man diese Frage stellt, dann muss man mal schauen, was haben wir in den 2010er Jahren erreicht. Und ich würde sagen, was wir da geschafft haben, ist, was ich gern das Prinzip der minimalen Abweichung nenne. Das heißt, wir haben mehr Vielfalt gesehen. Ja, es gab dickere Körper, es gab mehr Sichtbarkeit für auch Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben, Menschen, die nicht weiß sind, Menschen, die queer sind. Aber immer nur in einem Merkmal durfte man abweichen. Ich glaube, das war ganz zentral. Also es war wirklich so, ja, wir sehen jetzt dickere Models, aber sie haben die perfekte Sandow-Figur oder großer Busen, großer Hintern, ganz flacher Bauch, ganz schlanker Hals, perfektes Gesicht und dann aber allen Regeln der Cis-Femininität entsprechend. Das heißt ganz klassisch, das, was als schön weiblich gelesen wird, das mussten sie sein, dann durften sie auch ein bisschen größere Größen tragen. Und dasselbe gilt für Serien wie Sex Education zum Beispiel, wo es sehr viel Vielfalt gab, aber alle Menschen, egal welcher Diversitätskategorie sie entsprachen, einfach mega schön waren, also wirklich überdurchschnittlich normschön. Und das heißt, auch die 2010er Jahre waren jetzt nicht das Eldorado der Körperakzeptanz. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da alles erreicht gehabt haben und wir jetzt von dem perfekten Zustand zum schlimmsten Zustand schwanken, sondern dass innerhalb dieses patriarchal-kapitalistischen Systems, wir hatten größere Freiräume und die werden jetzt wieder enger.
Allein eigentlich schon so absurd, dass Körper überhaupt Trends sind oder dass wir von Körpertrends sprechen. Aber warum glaubst du, also sind wir zurück zu diesem sehr dünnen Look? Gibt es da gesellschaftliche Gründe? Oder?
Also ich führe als Begründungen meistens drei Thesen an, die ich für entscheidend halte in diesem Kontext. Erstens würde ich sagen, dass KI und Filter sehr viel damit zu tun haben. Das heißt, wir sehen, dass wenn Menschen eine Bildschirmzeit von 4, 6, 8 junge Menschen sehr viel Stunden am Handy verbringen, wenn man nur mit den nachbearbeiteten Gesichtern und Körpern zu tun hat, die keine Körperbehaarung haben, keine Poren irgendwie, die perfekte Haut, dann ist es kein Wunder, dass man das Gefühl hat, wenn man selber in den Spiegel schaut, ja, mein Gesicht weicht davon ab. Also ich glaube, dass auf der einen Seite diese Filter, auf der anderen Seite aber auch Anwendungen künstlicher Intelligenz, die basierend auf Daten mit sehr viel Schieflage, die also auch dieses junge, dünne, weiße Ideal eingeschrieben haben, eigentlich mit Vergangenheitsdaten diesen KI-Gatsch in die Zukunft weiter reproduzieren. Und wenn man die bildgebenden KIs fragt, zeig mir ein Bild von einer schönen Frau, dann ist die jung, dünn und weiß mit extrem großer Wahrscheinlichkeit. Meine gescheiten Studis sagen dann immer, ja, aber was ist, da musst du halt den Prompt verändern, weißt du, da musst du halt sagen, du willst ein diverses Bild von Schönheit. Und ich finde, auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite muss man sagen, ist aber schon auch interessant, was der Default-Modus ist, also was ist der Standard, der da ausgespuckt ist und in diese Daten eingeschrieben ist. Das ist der erste Grund, also KI und Filter, die Weiterverbreitung. Der zweite Grund, würde ich sagen, ist die Weiterverbreitung und Normalisierung von sogenannten Abnehmspritzen, vielleicht mit Markennamen wie Ozempic, Mounjaro, Wegovy, die können wir in ihrer medizinischen Verwendung, glaube ich, ganz ambivalent diskutieren. Da gibt es unterschiedliche Anwendungen und es macht überhaupt keinen Sinn, die komplett zu verteufeln, weil gerade für Menschen mit Diabetes, für die das erfunden wurde, oder auch ganz unterschiedliche Anwendungen, kann das wirklich einfach ganz stark helfen und zum Beispiel maximal invasive Eingriffe wie eine Magen-OP verhindern. Also ich sehe da durchaus auch Potenziale, aber ganz viel wissen wir noch nicht. Und kulturwissenschaftlich gesprochen haben die jedenfalls dazu geführt, dass dicke Körper wieder unsichtbar werden. Also wir haben wirklich in den 2010er Jahren das Gefühl gehabt, wir kommen gar nicht nach, diese Repräsentationserfolge zu feiern. Lizzo am Cover der Vogue, das ist ein für wirklich Weisheit und Dickenfeindlichkeit bekanntes Magazin, das wirklich immer nur die dünnen weißen Models gefeatured hat. Und dann war da diese tolle, dicke, schwarze Frau abgebildet und die postet jetzt über ihren Weight Release. Oder zum Beispiel auch Serena Williams, die GOAT, die greatest of all time, die für ihren starken Körper, für ihren sportlichen Einsatz bekannt ist. Auch die bewirbt jetzt die Abnehmspritzen von ihrem Partner zum Beispiel. Und wer sind wir, dass wir beurteilen, was schwarze Frauen, gerade berühmte Frauen, für einen Druck empfinden und wie sie mit ihrem Körper umgehen wollen? Aber das sind alles Zeichen, die uns schon deutlich machen, wie das Pendel jetzt in die andere Richtung wieder ausschlägt. Und ich glaube drittens, und das ist der große Rahmen, hat der Erfolg von rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien sehr viel mit diesem gesteigerten Schönheitsdruck zu tun, weil die Grenzen zwischen dem, was als schöner weiblicher Körper gilt, sehr schnell verschwimmen mit dem einzig richtigen Frauenleben. Das heißt, wir sehen einen riesigen Fokus auf diese häusliche, fürsorgliche Weiblichkeit, auf dieses, du musst die Gesellschaft reproduzieren, du musst die Kinder bekommen, eine klassische Trennung in eindeutig männliche und eindeutig weibliche Rollenbilder, womit in einer patriarchalen Gesellschaft eine Abwertung und Einschränkung des Weiblichen einhergeht. Und das wird ganz oft über den Kampfplatz Frauenkörper ausgetragen. Und es ist mir ganz wichtig auch zu sagen, dass man dann nicht nur bei Männern und Frauen bleibt, sondern dass in diesem großen Fokus auf diese häusliche Weiblichkeit, die sich immer nur um die anderen kümmert, um den Ehemann, der von der Arbeit heimkommt, um die Kinder, um die alternden Eltern zum Beispiel, dass queere Menschen dabei zur Zielscheibe werden. Also wir haben im US-Wahlkampf gesehen, dass Transmenschen wirklich dämonisiert und für politische Mobilisierung herhalten müssen, was dann aktiv zu Gewalthandlungen gegen sie führt, ja.
Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass der Frauenkörper in gewisser Weise auch ein Schlachtfeld ist. Warum sind Körper so politisch aufgeladen?
Das ist eine ganz große Frage. Da kommen sicher Menschen oder Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen zu unterschiedlichen Antworten. Ich glaube, mit einem kulturwissenschaftlich-soziologischen Blick würden wir auf jeden Fall versuchen, die gesellschaftlichen Verhältnisse mit reinzunehmen. Und ich würde antworten, dass die Politisierung von Körpern sehr viel mit Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus zu tun hat. Also wir sehen, dass über diese unerreichbaren, ewig unerreichbaren Ansprüche gerade an den Frauenkörper Macht ausgeübt wird, weswegen ich auch immer mehr finde, dass wir von Schönheitsdruck als Demokratieproblem sprechen müssen, weil man wirklich sagen muss, wenn du immer nur das Gefühl hast, alles an dir ist falsch, von ganz klein auf, du bist zu dick, die Haare sind falsch, das ist falsch, deine Stimme ist falsch, alles an deinem Körper reicht nicht, dann wirst du dich nicht auf dieselbe Art und Weise in der Gesellschaft einbringen, wie das zum Beispiel Boys machen, die das Gefühl haben, ja, passt eh alles, oder ich kann meine Grenzen austesten, ich kann schauen, wie ich beitragen kann. Und ich glaube, dass genau über diesen Connex ganz viel Partizipation und Teilhabe verhindert wird. Also es ist wirklich über diese unerreichbaren Ansprüche oder wenn man dann weitergeht im Berufsleben, wenn man überlegt, wie man sich herrichtet für ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, was da an Gedankenarbeit reinfließt und an Vorbereitung, damit man nur ja nicht als unprofessionell gelesen wird, das kann heißen, zu wenig schön angezogen zu sein oder irgendwas zu kurz, irgendwas die falsche Farbe. Also es gibt einfach unsere engen Vorstellungen davon, wie man als Frau in der Gesellschaft agieren kann, haben vor allem damit zu tun, dass Macht nicht geteilt werden will und dass kurzum gesprochen Männer an der Macht bleiben wollen, deren Körper sehr viel weniger, immer mehr aber auch besprochen werden. Und zweitens, das ist dann schon eine gute Überleitung, der Kapitalismus hat ein großes Interesse daran, unseren Körper in immer kleinere Parzellen zu unterteilen, in immer kleinere Teile, dass wir ihn also nicht als Ganzes begreifen und versuchen, ihn halbwegs gesund zu halten und irgendwie gut durchs Leben zu gehen, sondern immer kleinere Teile, bei Skincare ist das zum Beispiel ganz offensichtlich, die Creme, die man hier hinschmiert, kann man auf keinen Fall hier hinschmieren und dann wirklich schon 7-, 8-, 9-Jährige eine 12-Schritte Skincare-Routine, wo man sich denkt, wie kann das notwendig sein? Und das wird dann eben vermarktet und aus unseren Unsicherheiten immer neue Profite gemacht. Also ich glaube, das ist ganz zentral. Und drittens bleibt uns nichts anderes übrig, als festzustellen, dass das Schönheitsideal weiterhin sehr eurozentrisch geprägt und auch kolonial ist. Also der Fokus auf den weißen Körper als den schönen Körper und alle anderen, die davon nur abfallen können, ist auch ein großer Motor für Werbung und quasi den Versuch, das zu erreichen, wenn man an Bleaching Creams denkt oder ähnliches, aber gleichermaßen einfach wahnsinnig brutal. Also das wird ja nie ausbuchstabiert sozusagen, was das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, ich muss an meiner eigenen Haarstruktur zum Beispiel oder Hautfarbe was ändern, weil die nie als schön gelten kann. Und ich glaube im Kern, das könnte man vielleicht noch sagen, warum sind Körper so politisch? Warum spreche ich mich auch aus gegen lookistische Diskriminierung, also diese Diskriminierung aufgrund des Äußeren? Also ganz zentral ist, dass es einen Riesenunterschied macht, wie Menschen gelesen werden, wie sie wahrgenommen werden und dass es eine Unmenge an empirischen Studien gibt, die belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile in allen Lebenslagen haben, schon die besseren Noten in der Schule, eher zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, wenn es Bewerbungen mit Fotos gibt, das höhere Gehalt verdienen, gerade im Kontext von Dickenfeindlichkeit die viel bessere Gesundheitsversorgung bekommen, weil so viel implizite Biases und Stereotype gegenüber dicken Menschen gibt und so weiter und so fort. Und das heißt, das ist der Kontext, in dem wir leben. Und wer logistisch diskriminiert wird, wird immer auch zum Objekt gemacht und steht dann immer repräsentativ für eine gesamte, ganz unterschiedliche Gruppe an Menschen. Und dann kommen so Aussagen wie, ich reproduziere das jetzt absichtlich, um einen Punkt zu machen, alle Dicken sind faul. Was soll das bedeuten? Wie können alle Menschen, die in diese Kategorie fallen, die ja notwendigerweise total brüchige Grenzen hat, damit man ja immer auch potenziell selber mitgemeint sein kann, weil ist man jemals dünn genug, werden vereinheitlicht und dann abgewertet, weswegen man auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit spricht. Also diese Objektifizierung ist im Kern, warum wir uns so stark gegen Diskriminierung aufgrund des Äußeren aussprechen, also wir im Sinne von wir Feministinnen, weil wer nur mehr ein Ding ist, wer nur mehr eine Sache ist, ist auch sehr viel schneller Opfer von Gewalt. Und das sehen wir in Österreich ja in ganz problematischem Ausmaß.
Also kann man sagen, dieses Pretty Privilege is real.
Das Pretty Privilege is real, das bestätigen Studien, absolut. Aber es ist, wie Tracy McMillan Cottom, eine ganz tolle amerikanische Soziologin, gesagt hat, eine sehr prekäre Form von Schönheitskapital sozusagen. Weil altern tun wir alle. Diejenigen, die mehr Zeit und Geld haben, um das Altern aufzuhalten oder ihren eigenen Körper nach ihren Vorstellungen zu gestalten, die können das vielleicht länger rauszögern, aber ewig wird das nicht gehen.
Du hast ja auch vorher auch diesen kapitalistischen Aspekt angesprochen. Viele Firmen werben ja auch mit Diversity, mit Body Positivity. Gleichzeitig boomt aber auch der Fitness-Abnehm-Markt. Wird Diversität quasi mitverkauft heutzutage?
Ja, das war, würde ich sagen, auch einer der Hauptkritikpunkte an der Body Positivity-Bewegung, wie sie in den 2010er Jahren sich gestaltet hat. Das bedeutet aber nicht, dass man einzelnen AktivistInnen Vorwürfe machen würde, sondern systemisch betrachtet ist das ganz klar, wenn man nach den Regeln des Plattformkapitalismus mitspielt, wenn man auf diesen Medien, also nehmen wir Instagram oder TikTok, auf den Plattformen, auf denen mit dem jungen, dünnen, weißen Körper Produkte verkauft werden, ist es kein Wunder, wenn man da versucht, aktivistische Inhalte auch zu teilen, dass man sich in gewisser Hinsicht zumindest diesen Logiken anpassen muss. Weil ich finde, es ist ganz wichtig auch, dass man sagt, dass die Wurzeln der Body Positivity Bewegung liegen in den 1960er und 70er Jahren in der US Fat Acceptance und Fat Liberation. Und da ging es in keinster Weise um so eine Happy Baby 24/7 Selbstliebe, also alles an mir ist ganz toll. So funktionieren menschliche Körper nicht. Manchmal tut einem was weh, manchmal ist man müde. Also das war nie das Ziel, sondern es ging wirklich um das Beenden von struktureller Diskriminierung. Und das bedeutet wirklich nicht heimgeschickt werden, wenn man einen Tumor im Bauch hat und hören, nehmen Sie mal 20 Kilo ab und dann schauen wir weiter. Und dementsprechend, genau, ist dieses Verkaufen auch von Diversität, hängt mit den Logiken von der Popkultur, von der Kulturindustrie zusammen und auch von den Plattformen und sozialen Medien. Wenn wir jetzt zurückblicken und uns ansehen, vor einigen Jahren, ja, dann haben immer schon alle gerne gedruckt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind, auch in Interviews, das war dann immer die Schlagzeile. Und ich habe immer schon gesagt, ja, aber es ist mega schwierig, diese Räume zu schaffen, weil Kapitalismus und Patriarchat ein großes Interesse daran haben, diese Strukturen fortzuführen. Also es ist weiterhin so dieser Fokus auf den jungen, dünnen Körper, über den Produkte verkauft werden. Und Plattformkapitalismus war auch in den 2010er Jahren schon real. Er war nur nicht so offensichtlich wie heute. Und wenn wir jetzt in die USA blicken und sehen, dass all diese Tech-CEOs bei Trump ein- und ausgehen und wenn der dann sagt, ja, also auf die Diversität haben wir jetzt eigentlich keine Lust mehr, also War Against DEI, Diversity, Equity and Inclusion, da hat er ja alles quasi niedergebrannt und alle Förderungen gestoppt, dann sehen wir sofort, die Firmen sind sofort zurückgezuckt. Es gibt jetzt weniger Content Moderation auf Meta, also Facebook, Instagram. Und das finde ich sehr interessant, wie offensichtlich dieser Tech-Kapitalismus jetzt ist und wie sehr die CEOs offensichtlich so lange an Diversität interessiert sind, solange sie sich verkaufen.
Wenn wir uns jetzt quasi, weil du gerade Trump erwähnt hast, diese ganze Epstein-Files-Sache anschauen, habe ich im Zuge dessen immer wieder gesehen, dass Leute auch kritisch sagen, schaut euch euer Bild von Schönheit an und wer das eigentlich erfunden hat. Also Männer, die auf junge, zu junge, haarlose, weiße, dünne Körper stehen. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht was sein könnte, wo gerade Frauen ihre Schönheitsideale vielleicht hinterfragen könnten?
Ja, ich finde, die Medien in den letzten Wochen und Monaten auszuhalten, war fast unmöglich. Also das letzte Jahr war ja geprägt von dem Gisèle Pelicot-Prozess, der im Kern die Aussage hat, die Scham muss die Seite wechseln. Also nicht wir sollen uns schämen für die Gewalt, die uns angetan wird und vor allem auch nicht für unsere Körper, sondern die Scham soll wechseln zur Seite derjenigen, die uns das antun. Und ich glaube, die Offensichtlichkeit einer patriarchalen Vorstellung von Geschlechterrollen und Geschlechterbeziehungen ist in den Epstein-Files ganz, ganz offensichtlich geworden. Also man könnte sich noch ein bisschen damit trösten, dass ein Großteil davon schon länger her ist. Ich fürchte aber, dass die Kontinuitäten durchgängiger sind, als wir uns das wünschen. Und wir sehen in den Epstein-Files wirklich eine Vorstellung vom weiblichen Körper als Besitz, als Objekt. Also es geht da um Besitzansprüche und Männer brüsten sich mit einer größtmöglichen Menge von dieser Art von Objekt, möglichst jung, möglichst schön, und man kann die dann verwenden, wie man möchte. Also es gibt keine körperliche Integrität, sondern einfach wirklich ein, man hat das Gefühl wie Verschubmasse, und es war ja wirklich Human Trafficking involviert. Also wie krass die Ausmaße des Patriarchats sind, ist uns jetzt in mehrfacher Weise in den letzten Jahren vor Augen geführt worden. Ob uns das jetzt besonders politisieren kann, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Auf eine Art vielleicht, aber ich wünsche mir vor allem, dass wir nicht nur diese negativen Nachrichten konsumieren und die uns dann ganz in so eine Apathie versinken lassen, wo man sich denkt, das ist alles viel zu arg, man kann eh nichts machen, sondern ich glaube, wir brauchen immer mehr auch, je enger die Handlungsräume auf sozialen Medien werden, und die haben wirklich viel ermöglicht. Wir hätten ohne soziale Medien kein MeToo gehabt, keine Klimabewegung zum Beispiel auf diese Art. Die haben Communities ermöglicht, da wurden Gegenerzählungen geschaffen, die früher in klassischen Medien mit dem Gatekeeping von Redaktionen nicht möglich waren, einfach weil nicht jeder und jeder seine Geschichte erzählen konnte. Und gerade auch marginalisierte Stimmen haben ganz viel wirklich Aufmerksamkeit auch bekommen, haben Räume bekommen. Und das ist zentral, das ist passiert, und gleichzeitig ist wahr, dass sich diese Räume jetzt immer mehr verengen und immer kleiner werden. Und ich glaube, wir brauchen einfach, um all diesen Schmerz auch auszuhalten, Räume für Verletzlichkeit und Austausch, um darüber zu reden. Und dann ist vielleicht sogar noch politisierender, dass man einfach seine Friends trifft, drüber spricht und wirklich Räume schafft im Kleinen, wo alle Körper so akzeptiert werden, wie sie sind, wo man weiß, da passiert mir sicher nichts. Und diese dann versuchen, diese dann auszuweiten und immer mehr Leute mitzunehmen. Also Politisierung wird nicht automatisch passieren, aber ich glaube, wir können es als Anlass nehmen.
Ich finde es spannend, dass du das gerade sagst, weil wir im Zuge dessen, dass wir vorher eben auch über das Thema gesprochen haben, bevor wir die Podcast-Folge vorbereitet haben, dass wir viele ähnliche Themen eigentlich haben, aber dass immer so als privat abgestempelt wird, eben ich fühle mich zu dick und mache deswegen manche Sachen nicht. Und ich finde eben so spannend, dass es eben in diesen privaten Raum geschoben wird, alles, was so in Anführungszeichen weibliche Themen sind. Wie siehst du das, dass das so ein Individualisierungsprozess oder Vereinzelungsprozess ist?
Also ich glaube, die Scham, die mit vielen dieser Themen einhergeht, ist ein Herrschaftsinstrument. Es geht genau darum, die Strukturen, die unsere Gesellschaft ausmachen und definieren, die uns quasi an unseren Platz verweisen, schön unsichtbar zu lassen, damit man sie nicht bemerkt, damit alles so bleibt, wie es ist, damit man das einstampft oder die Macht der Mächtigen noch erweitert. Wir sehen das ja auch im Kontext von ökonomischer Ungleichheit, dass aktuell die Kluft zwischen jenen Menschen, die reich sind und immer reicher werden, und jenen, die arm sind und immer ärmer werden, immer größer wird. Es geht um Fragen von Macht und Teilhabe, und dass alle Fragen, die potenziell sehr politisch sind, zum Beispiel ordentliche Gesundheitsversorgung für Frauen und Queers, zum Beispiel reproduktive Rechte, körperliche Integrität, zum Beispiel, wie kann ich mich in meinem Körper wohlfühlen, während mir die ganze Zeit eingeredet wird, alles an ihm wäre falsch. Diese Fragen sind extrem politisch, die haben ein extrem hohes Solidarisierungspotenzial, weil wenn man in so einer Runde an jungen Frauen zum Beispiel, ich mache viele Schulworkshops, fragt, wie geht's euch mit eurem Körper? Und alle sagen, es geht uns ganz, ganz schlecht und wir finden uns total hässlich, dann ist vielleicht ein Teil davon der Pubertät zuzuschreiben, ein Teil aber ganz sicher, dass man das gelernt hat. Und dann könnte man ja draufkommen, hoppla, wenn wir uns alle hässlich finden, ist es vielleicht ein systemisches Problem und nicht eins, das nur meinen individuellen Körper betrifft. Und da kann man, glaube ich, von diesen Awareness-Raising-Gruppen und Consciousness-Raising-Gruppen aus der zweiten Welle des Feminismus extrem viel lernen, weil diese Probleme eben nicht individuell sind, sondern zutiefst strukturell. Also auch gerade zum Beispiel die Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem. Wie oft sind Frauen abgewimmelt worden mit, ja, du bist ja hypochondrisch, da bist hysterisch und so weiter. Zum Beispiel auch im Kontext von ME/CFS und Folgeerkrankungen nach Covid. Es funktioniert nicht, dass man dann anfängt, noch extra viel Sport zu machen, sondern es handelt sich um eine komplexe Erkrankung, die aufgrund von Geschlechterstereotypen nicht ernst genommen wurde lange Zeit. Und ich glaube, ja, das ist ein Herrschaftsinstrument, dass das so individualisiert wird und in den privaten Raum verlagert wird. Und je mehr wir darüber sprechen können, desto besser.
kriege zurzeit, ich meine, das ist auch mein Algorithmus, aber diese ganzen Videos von den Red Carpet Looks gerade und wie dünn die und die Schauspielerin geworden ist, das macht schon was mit mir, was ich mir auch nicht gedacht habe. Ich dachte, okay, wenn man älter wird, irgendwann geht das weg, nicht wie in den Teenie-Jahren. Aber was würdest du sagen, hilft, um sich ein bisschen dem Ganzen zu entziehen?
Was hilft, um sich dem Ganzen zu entziehen? Ich glaube, dass wir von dieser Idee des Körpers als Rohstoff zur Selbstoptimierung und auch als Rohstoff für so Longevity-Projekte und aus jeder Zelle kann ich noch mehr rausholen, ein Loslösen von unserer körperlichen Oberfläche brauchen. Also ich glaube, was wirklich hilft, sind alle möglichen Aktivitäten, die, das mache ich auch in diesen Schulworkshops immer. Ich frage immer, wenn ihr einen schlechten Body-Image-Tag habt, wenn ihr euch denkt, boah, an mir ist alles falsch, was macht ihr dann? Und dann kommen ganz viele Ideen von eine heiße Dusche nehmen, mit dem Hund rausgehen, ein Instrument spielen und für Erwachsene dann später geht zu einer solidarischen Landwirtschaft, man kann im Chor singen. Also alles, was irgendwie, glaube ich, die Körpererfahrung über das Körper sehen und gesehen werden stellt, ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr helfen. Und dass diese Bildwelten was mit dir machen, das kann ich auch total bestätigen. Also ich finde, das ist aktuell auch wirklich traurig, oder? Weil auch die Celebrities, die wir erwähnt haben, wir sind in deren Celebrity-Persona, sagen wir, in den Cultural Studies investiert. Wir haben eine Vorstellung davon und wir wünschen uns Kontinuität. Und wenn da Veränderungen passieren, dann ist das enttäuschend, weil wir auch Vorbilder zum Beispiel, wenn man die auf ein Podest stellt, können die fast nur runterfallen. Aber man wünscht sich halt auch, dass es einfacher wäre, dass es freier wäre. Und ich glaube, man kann schon einen guten Umgang damit finden. Aber viel mehr ist aktuell so, wenn jemand fragt, was kann man machen, mein Fokus sehr viel mehr auf dem rausgehen und gemeinsam Dinge tun und sich wirklich begreifen in all der Menschlichkeit, die eben viel, viel mehr ist als nur Oberfläche.
Ja, das war extrem spannend. Ich werde auch versuchen, vielleicht ein paar von diesen Tipps mitzunehmen. Vielen Dank, Ellie, dass du da warst.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir sehen uns irgendwann mal wieder.
Bis dahin, abonniert gerne unseren Podcast, ratet ihn gerne, kommentiert auch gern. Das geht auch.
Empfiehlt ihn euren Friends weiter, wo ihr euch denken würdet, die hätten richtig Bock drauf.
Und ihr findet unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, unter WZ Originals.
Baba.
Tschüssi.